jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sarsam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckel.
Schönen Abend aus Niederösterreich.
Und Michael Nirvarani, einen wunderschönen Nachmittag aus
Beirut.
Beirut. Ich bin nämlich Beirut. Gestern war ich bei Ilse, heute bin ich bei Ruth.
Schön.
Warum bounst du so, Oma?
Du, ich sitze auf meinem Swapper. Das ist so ein... Achso, jetzt könnte ich eigentlich... Ich Trottel, hätte mir das bezahlen lassen können, dass ich sowas sage, gell? Das ist ja. So ein... ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und
wann?
Habe ich so einen Sessel... Nein, schon lange her.
Achso.
Mit oder an Corona, der Bandscheibenvorfall?
Der ist mit... Der ist vor Corona, aber trotzdem...
Vor Corona?
Ich spüre den Schmerz trotz Corona.
Trotz Impfung.
Das ist so ein Sessel, auf dem du, wenn du sitzt, mehr Kalorien verbrennst, als wenn du läufst.
Wirklich?
Na, aber du bleibst immer in Bewegung, es ist nicht so schlecht.
Da brauche ich zwei solche Sessel mindestens.
Einen oben, einen unten.
Es wirkt so, als wärst du während des Geschlechtsverkehrs die ganze Zeit nur in einer für mich außergewöhnlichen Rolle, die du jetzt...
Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist schon eigenartig, oder?
Ja. Hör auf, es macht einen ja nervös.
Das macht einen total nervös, wirklich, ja. Ja.
Wie geht's euch?
Danke, gut. Wollte euch gerade fragen, wie es euch geht. Gibt nicht viel Aufregendes. Die größte Enttäuschung für mich seit eigentlich... meinem ersten Geschlechtsverkehr, der war ähnlich enttäuschend. Da war die Ankündigung auch wahnsinnig groß.
Ja.
Dann kam der Countdown und dann hat sie im Kalender stehen gehabt, dass sie jemanden anderen treffen möchte. Habt ihr das mitgekriegt?
10, 9, 0.
Ja. Habt ihr das mitgekriegt, den FPÖ-Countdown?
Ja, das habe ich. Ja, die Bombe platzt.
Ja, aber das war da hat der Kickl jetzt auf eine Schwedenbombe gesetzt, oder was war da?
Ein Ledigracher.
Das war ein Ledigracher.
Ja.
Also was war da überhaupt? Ich habe mir dann angeschaut, 5 Minuten.
Gab es jetzt irgendwas?
Der Van der Bellen hat einen Termin gehabt im Kalender Ibiza. Aber dann sie beim Kurz, die Martina Kurz war das wahrscheinlich auch ein anderes Ibiza, nehme ich mal an. Es gibt wahrscheinlich...
Natürlich. Also Ibiza, Ontario.
Ja.
Es gibt ja in Amerika fast sämtliche europäische Städte, gibt es ja den Namen. Es gibt einen Paris, Texas.
Ja.
Es gibt ein London, South Dakota. Es gibt ein Vienna in Maine, glaube ich, oder in irgendwo. Gibt's.
Ja, ja. Gibt es auch ein Amstetten, ein gespiegeltes Amstetten?
Ja, es gibt es in Kanada. Das ist ganz oben im Norden, eiskalt.
Little Amstetten.
Glaubst du eigentlich, dass die Chinesen, so wie sie Hallstatt nachgebaut haben, dass sie auch Amstetten nachgebaut haben?
Nein, aber Adnan da waren
und gesagt haben, die Ausfahrt Amstetten West, das ist traumhaft. Das ist so idyllisch, das bauen wir in China nach. 1:1.
Ich habe gehört, sie wollen Scheißleiten nachbauen.
Mhm. Ja.
Das ist Scheißleiten. Das wäre wahnsinnig lustig. Ja, einfach irgendwelche sinnlosen. Ich möchte es Amstetten nicht vorwerfen, dass es sinnlos ist, im Gegenteil.
Nein.
Ich war mal in Amstetten, wir haben in Amstetten gespielt, Gala, glaube ich, oder nein, ich glaube, normale Vorstellung, weiß jetzt nicht mehr. Und ist der einzige Ort, wo man nach der Vorstellung, es war schon 10, muss man vorstellen, es war 10 am Abend. Also es war schon mitten in der Nacht für Amstetten. Und es gab nur noch, glaube ich, ein als Disco getarntes Bordell, in dem wir einen Schinkenkäsetoast essen konnten.
Also ihr seid quasi tatsächlich ins Puff auf einen Toast?
Ja. Nein, es war leider kein Puff.
Was hat der Toast gekostet? 120 Euro für eine halbe Stunde wahrscheinlich.
120 Euro und du hast ihn in einer halben Stunde essen müssen.
Aber nein, warum? Amstettenwitze sind ja total billig, weil es gibt auch die schöne Seite von Amstetten, keine Frage. Nur etwas, was mich immer wieder fasziniert, das kennst du nicht als Autofahrer, Nia, aber wenn du Auto fährst zwischen Amstetten Ost und Amstetten West, glaubst du, du fährst entlang von drei amerikanischen Bundesstaaten. Also diese Strecke in der Nacht, das ist ewig lang. Das fühlt sich an wie 7, da denkst du, Wahnsinn, wie groß ist Österreich? Dabei kommt nach gefüllten 4 Stunden Amstetten West. Und das ist, oder denke ich mir immer, wie groß ist Amstetten? Ja. Aber ja. Das ist, deswegen. Gar nicht.
Ist das politisch korrekt, Klaus, dass du von der schönen Seite von Amstetten sprichst? Weil das impliziert ja auch, dass es die nicht so schöne Seite von Amstetten gibt. Und wenn du jetzt genau dort wohnst, total arg. Vielleicht ist die schöne Seite von Amstetten aber auch außerhalb von Amstetten.
Ja, aber ich finde es überhaupt schwierig. Ich meine, es ist ja so mit dem politisch Korrekten wirklich schwierig. Ich meine, man darf auch nie, ich wurde letztens gerügt, weil ich über jemanden gesagt habe, das ist halt so ein schiercher Hund. Und man darf nicht einmal mehr über schierche Leute sagen, dass sie schier sind, aber es gibt ja so viel schierche Leute.
Weißt darf, du? Darf ich mich selber als schier bezichtigen oder ist das auch schon diskriminierend? Also kann ich mich mit meinen eigenen Worten, kann mein Mund mein Gesicht diskriminieren? Das ist
ja, ich glaube ja, schon.
Das tut durch seine Abwesenheit, durch seine Breite allein schon diskriminiert, der ist ja so groß. Ja,
weil stimmt. Allein die Gefahr besteht, dass es jemanden gibt, Klaus, der sich so ähnlich dir findet und sagt, ich schaue aus wie der Klaus Eckel. Und wenn du dann sagst, ich bin ein schiercher Hund, beleidigst du ihn, obwohl du eigentlich nur was über dich sagen wolltest. Voll traurig.
Doch, ja, das wird alles kommen. Ja. Ich habe jetzt eine Kurierkolumne geschrieben über Twitter und so weiter und da war nur eine Kritik von zwei Frauen, dass sie mir massiv vorwerfen, dass ich einfach nicht den Text Gender, also frauengerecht mache, aber das ist ja wahrscheinlich für den frauenfeindlichen Kurier typisch. Und ich habe jetzt ganz ehrlich, ich habe kein einziges Mal daran gedacht. Es fühlt sich einfach rhythmisch nicht gut an. Ich glaube, ich würde das für den Falter genauso schreiben und sogar für Alice Schwarzers Emma würde ich auch so schreiben, weil es sich für mich rhythmisch richtig anfühlt und ich aber deswegen großen Respekt vor der Frau habe. Ich glaube, da wird ständig was vertauscht. Ja. Es ist nervig. Es nervt manchmal.
Aber ich wollte nicht lustig, dass du deinen Artikel bringst, weil ich wollte ihn jetzt selber gerade vorher erwähnen, ich fand den großartig. Hast du nicht auch gesprochen von einer Skandalmüdigkeit oder von einer Skandalträgheit?
Hysteriemüdigkeit.
Die Hysterie.
Ich auch schon gelesen, ja.
Und das, finde ich, ist ein total schönes Wort, das sich wirklich, ich spüre das ganz genauso. Ich kann auch nicht mehr aufgeregt die Schlagzeilen genauso aufnehmen, wie ich das früher habe.
Einer der
lesen.
Können. Aber es ist auch extrem kokett von mir natürlich. Ich rede da von Hysteriemüdigkeit und gleichzeitig interessiere ich mich für die Hysterie. Also ich liebe es ja natürlich, Boulevard zu lesen. Ich bin ein großer Fan. Ich gehe wahnsinnig gern, wenn mir Fahrt ist, gehe ich nicht auf Standard oder Presse, Salzburger Nachrichten. Ich gehe auf Bild.de oder ich gehe auf die Sun. Also das ist das, also wenn mich wirklich was interessiert, ja, wenn du mir eine Zeitung von 7 hinlegst und du gibst dir die Wahl, ich kann jetzt mich durch einen mühsamen Artikel in der Süddeutschen arbeiten oder ich krieg 4 Seiten Boulevard, also geschenkt nämlich den Boulevard, aber gleichzeitig beklage ich, wie billig das alles ist.
Aber ich gehe sogar nur noch auf.
Je älter ich wäre, umso mehr möchte ich mich mit irgendwelchen, die hat sich die Titten gemacht und der hat sich seinen Penis vergrößern lassen und der ist jetzt transsexuell, aber unzufrieden, dass er transsexuell ist, das ist viel mehr in meinem Interessensfokus als jetzt eine Abarbeitung der Kulturpolitik von Niedersachsen.
Ja, aber wo gerade die Kulturpolitik in Niedersachsen sehr spannend sein kann.
Ja. Da hat sogar die Bild.ru darüber berichtet, glaube ich, oder?
Ich glaube, wir werden nächstes Jahr sehr viel Shakespeare spielen bei uns.
Ja, einfach den Schrappel. Ich glaube, Shakespeare wäre total eine gute Idee.
Sehen oder super. Nicht sehen, das ist mal die Frage.
Das ist eine Frage, eine natürliche Frage. Frage.
Ne? Du, was Andreas. Ich habe sehr gern, ich gehe nicht auf diese Medien, das ist mir zu blöd. Was ich sehr gern habe, ist auf Facebook diese Angebote, die man dann kriegt, auf irgendwelche Seiten zu gehen, wie zum Beispiel 20 Fotos, von denen du nie glaubst, dass sie echt sind.
Ach Gott, ich hasse die.
Ja, ich liebe das. Und dann sieht man da diese Karte, die auch schon für Hitler.
Du musst durch die Werbungen durchscrollen, ja. Das nervt mich so wahnsinnig.
Ja, ich mache auch all diese Quizze. Welche Prinzessin von Disney wärst du?
Aber schaust du auch diese Artikel an und was sie dann zu ihm gesagt hat, hat sein Leben für immer verändert.
Ja, da kriegst du einen Zorn, da lese ich eine halbe Stunde und am Schluss kommt dann irgendwie, dass sie den Pyjama nicht gut gefunden hat.
Irgendeine Schaßgeschichte raus, ja.
Ja, ich bin übrigens, wollen Sie wissen, welche Disney-Prinzessin ich bin?
Ja, bitte, ja.
Ja, bitte.
Ich bin die schierche Schwiegermutter von Cinderella. Um hier gleich einmal politisch korrekt, korrekt zu sein, ja.
Du bist nicht die Schier, du bist die ästhetisch herausfordernde Schwiegermutter.
Ja. Ästhetisch herausgeforderte Chris. Herausfordernde, nämlich.
Ästhetisch herausfordernde Schwiegermutter von Cinderella. Cinderella.
Bei mir ist es nämlich so, ich bin nicht ästhetisch herausgefordert, sondern ästhetisch herausfordernd.
Für den Betrachter.
Für den Betrachter. Er muss sich nämlich zurückhalten, dass ich nicht anspeibe. Das ist sehr, nicht,
dass du schier bist.
Herausfordernd. Ich liebe das. Es ist doch, wenn der Klaus zu mir sagt, dass ich schier bin, wenn ich zum Oma sage, dass er Araber ist, das ist doch, wie der John Cleese sagt, affectionate teasing. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Sich gegenseitig ein bisschen.
Affectionate teasing kenne ich nicht.
Affectionate teasing. To tease somebody, also jemanden aufziehen, ärgern, verarschen. Ja? Ein liebevolles Verarschen. Es ist doch eigentlich ein liebesvolles Verarschen.
Richtig.
Ja.
Aber dazu muss man sich einer gewissen Beziehung sicher sein. Und weil ich ja weiß, dass ihr mich total mögt, halte ich das auch gut aus, wenn ihr mich aufzieht.
Ja, bist du eigentlich immer dabei?
Was? Komikern funktioniert, wie ich in Deutschland noch öfters unterwegs war und ganz schnell im Schnellkontakt deutsche Kollegen kennengelernt. Also die Guten haben mich daran erkannt, dass sie sofort mit einer Verarschung umgehen konnten. Oder ich auch. Ja, wenn sich wer über meine Sprache oder meinen großen Mund oder so lustig macht. Also das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass man das ohne Beleidigung hinnimmt. Als Komiker, man darf eigentlich nie beleidigt sein. Die letzten Berufsjahre haben mir echt alle Empfindlichkeit meiner Person gegenüber ziemlich weggeräumt. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung, dann mich so zu beleidigen. Also vor allem unter Komikern. Das ist Teil von unserem Smalltalk, oder? Wir begrüßen uns mit einer Beleidigung und verabschieden uns mit einer Beleidigung. Die Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung.
Aber das wäre eigentlich total eine schöne Rubrik für uns, dass wir versuchen, uns so zu beleidigen, dass wirklich sitzt.
Das ist aber ein schöner Titel für den Podcast heute. Die Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung, oder?
Den Titel haben wir. Die Klammer unserer Liebe ist eine Beleidigung. Das ist ein wunderbarer Titel.
Das ist sehr schön.
Ja.
Die Klammer jeder großen Liebe eigentlich. Man könnte
ja so, die Klammer jeder großen Liebe ist eine Beleidigung.
Die Klammer der Liebe ist die Beleidigung.
Du Sau. Liebe ist beleidigen.
Weil wir schon davon reden, dann kommen wir doch gleich zu einem Punkt, den ich gern ansprechen möchte. Es hat mir eine Zuhörerin unseres Podcasts hat mir aus ihrer Dissertation, die über sogenannte höfische Akademien im 17. Jahrhundert, also worüber man sich auf den Fürstenhöfen im 17. Jahrhundert philosophisch in einer Akademie unterhalten hat, ja, und da geht es hauptsächlich um die Liebe.
Mhm.
Zum Beispiel eine Frage, mit der sie sich beschäftigt haben.
Meine erste Frage ist, hat sie die Diplomarbeit selber geschrieben oder ist sie aus Bratislava? Wie heißen die mit Nachnamen?
Die Dame heißt Susanne Abed Navandi, ich glaube eine Perserin.
Okay.
Ja.
Und wir glauben, wenn sie aus der Steiermark wäre, dann hätte ich nochmal.
Die erste Frage gleich interessant, ob die Eifersucht Qual oder Würze der Liebe sei. Ist doch eine herrliche Frage, oder?
Sehr interessante Frage.
Ist die Eifersucht eine Qual oder ist sie eine Würze? Seid ihr eifersüchtige Typen?
Das ist eine Dosierungsfrage. Ich bin eifersüchtig, ja. Aber nicht so extrem eifersüchtig. Ich glaube ja, dass du
eifersüchtig
bist, wenn du schneller auch auf Gedanken kommst, die dich selbst eifersüchtig machen würden. Hat man das verstanden? Nein, oder das
war nein, weil ich dazwischen geredet habe. Sag's noch einmal.
Ich weiß, ich kann das nicht reproduzieren.
Aber du musst doch wissen, was du gemeint hast. Das heißt,
was ich gemeint habe, ja. Aber es ist mir eh schon schlecht gelungen, das auszusprechen. Aber ich versuche es noch einmal.
Du bist einfach ein wahnsinnig eifersüchtiger Kerl und versuchst jetzt mit einem schönen Satz zu überdecken.
Nein,
schaust du im Handy von deiner Frau nach?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Nicht oft.
Hat sie einen Code, den du nicht weißt vom Handy?
Ich weiß ihn. Ja. Sie weiß meinen aber auch.
Ja. Wie ist es bei euch, Klaus?
Ich kann es sogar sagen. Gut,
meiner Frau, ich habe ihn geändert.
Ich weiß den Code meiner Frau, ich habe ihn geändert. Sie weiß ihn jetzt nicht mehr.
Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht eifersüchtig, aber eigentlich sollte ich es bereuen. Ich war, ich hatte einmal meine erste große Liebe, hat mir dann gestanden, dass sie mich, wir waren 2 Jahre zusammen und da war sie immer auf Sprachreisen in Italien und so weiter und hat mir dann am Ende der Beziehung gestanden, ich werde die Zahl nicht vergessen, dass sie mich während unserer Beziehung 17 Mal betrogen hat. Das Interessante an dieser, erstens hat sie es gemerkt, weil in 2 Jahren ist das auch eine tüchtige Zahl und das Zweite, was aber viel erstaunlicher war, da habe ich gemerkt, wie wenig eifersüchtig, weil ich habe kein einziges Mal gecheckt. Also ich habe nicht, ich hätte 17 Mal, das müsste dir doch Mal einmal, es müsste doch bei 17 Mal, also ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich ein Volltreffer, mit mir zusammen zu sein, weil du könntest, der könnte sich zwischen uns ins Ehebett legen und ich würde es wahrscheinlich vielleicht, wenn er schnarcht.
Die Frage ist auch, wo beginnt, das finde ich eine sehr spannende Frage, wo beginnt
Betrug? Du denkst, das ist einer vom Bettenreiter, der checkt einfach die Matratze. Wo beginnt was?
Wo beginnt Betrügen?
Betrügen beginnt dort, wo der Partner draufkommt. Das ist die spätmöglichste Linie zwischen Betrug und Nicht-Betrug, finde ich. Also wenn der Partner oder die Partnerin draufkommt, dann ist es Betrug, davor nicht.
Ja.
Was sagt ihr? Stell dir mal vor, Leute würden sich trennen, wenn in deiner sexuellen Fantasie, in der ersten sexuellen Fantasie in der Beziehung, die du hast, obwohl du in einer Beziehung bist, ein anderer Mensch als der eigene Partner vorkommt. Dann wäre das ein Trennungsgrund. Wie lange wären dann die Menschen zusammen?
Würde die Menschheit aussterben oder nicht?
Ja, 25 Minuten.
Du bist nach 25 Minuten, nachdem du mit deiner Frau zusammen warst, bereits eine andere im Schädel. Also da,
dann antworte jetzt.
Ja, gerade am Anfang denkt man sich, naja, vielleicht hätte ich doch die Blonde nehmen sollen. Weißt du, was ich meine? Gerade am Anfang.
Das war jetzt total frauenfeindlich. Wir werden wegen dieser letzten Aussage jetzt einen Shitstorm ernten, der sich ich hätte doch die andere nehmen sollen. Das zeigt genau dieses patriarchale Verhältnis.
Blonde.
Er könnte die Blonde noch ärger, ja? Weil die wäre dümmer, hätte ich es noch sagen müssen.
So. Aber die war mir zu blöd, darum habe ich sie nicht genommen.
Da sitzt der Mann in der Bar und sagt, na, wen gönne ich mir heute? Wir werden einen Shitstorm ernten wegen solchen Aussagen. Du sollst endlich einmal an deiner Sprache arbeiten. Das ist alles nicht beim 21.
Jahrhundert. Das kann doch eine Frau genauso gut sagen. Es kann doch genauso gut eine Frau sagen, wieso bin ich mit
dem... Hätte man doch den Perso nehmen sollen.
Was?
Ich hätte mir doch den Perso nicht den Araber nehmen sollen.
Hätte man doch den Perso nehmen sollen. Der hat schönere Fransen.
Ja. Aber er war mir zu blöd.
Dabei war er im Ausverkauf. aber ist doch eine schöne Frage, oder?
Ja, eine sehr schöne Frage. Hast du noch
eine? Ich habe eine fantastisch. Also die haben sich im 16. Jahrhundert, sind also die Fürsten mit ihren Philosophinnen und Philosophen beisammengesessen.
Das kannst du mal schauen, was im Kapitel Virologie steht. Vielleicht haben die da auch noch was, was wir brauchen.
Das hätte ich jetzt nicht gendern müssen, weil damals hat es keine Philosophinnen gegeben, beziehungsweise wenn es welche gegeben hat, dann wurden sie nicht als solche erkannt. Es gibt übrigens ein tolles Buch, das habe ich da irgendwo, über die Geschichte der Philosophinnen sehr zu empfehlen. Es gab nämlich auch sehr viele gescheite Frauen.
Das macht es absichtlich, damit er seinen Fauxpas vom Feuer ein bisschen ausbildet.
Es gibt sehr viele gescheite Frauen, aber die sind ja alle nicht mit mir ins Bett gegangen. So,
deswegen waren sie ja gescheit.
Das war ja das Gescheite.
Das war der Intelligenztest.
Ich hoffe, meine Frau schaut sich diesen Podcast nicht an. So. Aber das tut sie. Sie ist nicht so ein Nirvana-Fan. Es interessiert sie nicht so, was ich mache. Gott sei Dank. Welche ist die größere Qual für eine verliebte Dame? Sich in einer plötzlichen Abreise vom geliebten Kavalier verlassen oder in ihn von einer anderen Schönheit geheiratet zu sehen. Also was ist schmerzlicher, wenn der Geliebte, wir können es auch umdrehen, wenn die Geliebte plötzlich abreist oder wenn sie einen anderen heiratet? Ich finde allein schon die Frage, was soll diese Frage? Also wenn jetzt meine Frau plötzlich abreist, bin ich noch nicht ganz so traurig, wie wenn sie einen anderen heiratet. Ne?
Schon, oder? Die Frage ist, finde ich sehr... Na, bitte. Bitte fahr nicht weg. Nimm den anderen, aber fahr nicht weg. Das ist eigenartig, oder?
Ich meine, in einer plötzlichen Abreise vom Kavalier verlassen kann sein, dass er vielleicht sagt, damals 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, ich muss in den Krieg. Wie lange wird er dauern? Sie haben gesagt, ungefähr 30 Jahre. Ja. Sie haben gesagt, ungefähr 30 Jahre.
Warte nicht auf mich. Warte nicht.
Was haben wir noch? Ja, ob es, ob die Liebe besser allein oder mit Rivalen sei.
Rivalen?
Also quasi, ob du in einer Beziehung oder wenn du in jemanden verliebt bist, ist es besser, wenn du der Einzige bist oder sie die Einzige, die in dich verliebt ist, oder ist es gescheiter, du hast Rivalinnen oder Rivalen?
Rivalen, das klingt halt so, als würde ich mein Universum anschauen und muss mit meinem Geweih gegen irgendeinen Nachbarn auf Tür 7.
Das ist es ja. Nur bei uns ist es kein Geweih, sondern ein Porsche oder ein Buch, ein Theaterstück.
Bei Rivalen, das klingt ja so nach dieser alten Duellierungslegende, dass man halt dann um eine Frau buhlt und die sagt, okay, ihr müsst euch duellieren und ich entscheide mich für den Stärkeren. Ich weiß, du weißt sicher genau, welche Geschichte das war. Da gab es doch diese Geschichte, wo sich zwei Männer um eine Frau duelliert haben. War das nicht in England? Und der eine hat dann eben der Gewinner der Frau, der war dann mit der verheiratet, dann geschrieben in einem Buch, die sind furchtbar auf die Nerven gegangen und der hat in Tagebüchern geschrieben, wie sehr er bereut hat, dieses Duell gewonnen zu haben. Und der hat dann auch diesen, den er umgebracht hat, bei dem Duell hat er dann sogar noch ausgebudelt und beschimpft oder ich glaube noch missbraucht. Weil er eben das übel genommen hat, weil er glaubt, dass er ihn hat gewinnen lassen, damit er diese ja, okay. Das ist eher eine bekannte Geschichte, wurscht. Aber
ja, aber schon alleine das Konzept, dass Rivalen sich, dass sie gegeneinander kämpfen und dann die Gunst einer Frau kriegen, das ist ja eigentlich durchaus auch frauenfeindlich, weil du gar nicht in Erwägung ziehst, dass sie auch was sagen können zu der ganzen Entscheidung.
Ja, weißt du, was frauenfeindlich ist? Dass ich nie in der Geschichte der Menschheit Frauen um einen Mann duelliert haben. Wann sind bei Vollmond auf der Blumenwiese zwei Frauen mit... Es ist ja männerfeindlich. Ich habe noch nie gehört, dass Frauen dann mit Pistolen beim Mondlicht gestanden sind und gesagt, ich kämpfe um den Opa Niavarani.
Opa Niavarani.
Mit deinem Vorfahren, also mit dem...
Ach so, ich glaube.
Den Opa Niavarani.
Also,
ja, das hat ein neues Konzept. Dass die Frau in der Liebe was mitzureden hat, ist ein neues Konzept. Ja. Beziehungsweise überhaupt, dass man in der Liebe was mitzureden hat, weil im Laufe der Geschichte war es ja so, dass man verheiratet wurde. Also deine Eltern haben deinen Beruf ausgesucht. Also unsere Väter hätten gesagt, so, ihr werdet Kabarettisten, ihr werdet Gaukler, ihr werdet Komiker, Hofnarren. Und ihr heiratet die und die. Das Konzept, dass wir die Menschen heiraten, in die wir uns verlieben, ist ein sehr junges in der Geschichte der Menschen.
Das ist nicht so alt, das ist richtig.
Ja. Weißt du, was sehr interessant, da gibt es einen tollen Podcast, Svenja Flassböhler heißt sie, glaube ich, tolle deutsche Schriftstellerin, die sich ein bisschen kritisch mit dem modernen Feminismus auseinandersetzt, die so eine sehr gescheite Frau. Und die hat letztes Mal erklärt, das passt vielleicht ganz gut, dass die Geschichte der Sexualität der Frau immer in dieser passiven Rolle war. Also sie hat nie aktiv sich für einen Mann entschieden, sondern sie hat den zugelassen, sie hat den akzeptiert, der wurde genommen. Also es war eher ein Zulassen, es war nie ein ich entscheide mich aktiv für etwas. Das gab es eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, in allen Kulturkreisen nicht, sondern sie war immer in dieser passiven Rolle. Und jetzt ist eigentlich ein bisschen diese Wende schon da, weil man halt, sie kritisiert stark, dass der moderne Feminismus alles kritisiert, dass alles noch immer so schlecht ist und sie halt versucht auch einige positive Entwicklungen darzustellen. Aber wenn du das als Mann machst, wäre das ziemlich schwierig, glaube ich. Sie darf das als Frau natürlich. Und das war interessant, finde ich. Also eine interessante Erkenntnis, dass das jetzt gerade kippt und wir dürfen Gegenwartszeugen sind. Wir dürfen dabei sein, ja. Männer.
Ich glaube, dass die sozusagen... der Weg zur wirklichen Gleichstellung der Frau, dass das einer der letzten Wege der Aufklärung ist, die wir in Europa noch zu tun haben. Und das kommt natürlich aus der Aufklärung, aus dem 18. Jahrhundert und so weiter. Das gehört da noch dazu. Die Befreiung des Menschen hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Frauen Beruf wählen dürfen, sich aussuchen dürfen, wie sie leben dürfen, sich auch aussuchen dürfen, ob sie abtreiben oder nicht. Man kann jetzt persönlich als Mann dafür und dagegen sein, aber so wie wir uns auch nicht reden lassen wollen von Frauen, ob wir uns beschneiden oder nicht, oder sonst irgendwas machen, dürfen Frauen auch einfach sagen, ja, ich möchte abtreiben oder nein, ich möchte nicht abtreiben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der sozusagen, Abschluss kann man es nicht nennen, weil noch trotzdem auch viel zu tun ist, aber in Richtung Aufklärung, das weiterzuführen.
Es bleibt ohnehin ein Prozess, aber ich weiß nicht, ob wir das nicht schon gehabt haben. Habe ich nicht einmal gesagt, es ist, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, als Pendant zum bedingungslosen Grundeinkommen, die unbedingte Vaterkarenz. Haben wir das schon mal besprochen?
Die was?
Die unbedingte Vaterkarenz. Solange ein Arbeitgeber eine Frau anstellt und weiß, wenn sie schwanger wird, und ja grundsätzlich was Gutes tut für das Weiterbestehen der Menschheit, nämlich sie lässt die Menschheit weiterbestehen, dann verliert er sie als Arbeitskraft.
Darf ich da kurz einhaken?
Nein. Warte kurz. wenn er jetzt aber einen Mann einstellt und der genauso sicher in Karenz geht, wie die Frau gehen würde, weil er muss, er muss in Karenz gehen, dann hat er das gleiche Risiko. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin.
Er kann ja in Karenz dann hauptsächlich saufen gehen und Karten spielen, ist ja wurscht. Du musst ja nicht beim Kind daheim bleiben.
Liebe Damen und Herren, ich war in Vaterkarenz, es ist wahnsinnig anstrengend. Ja, nur, dass es so ist. Da ist viel zu tun. Man kommt nicht zur Steuererklärung, die man sich seit langem vorgenommen hat. Du darfst jetzt einhaken.
Man hat aber auch nichts zum Versteuern, muss man sagen, wenn man so aus dem Kindern nicht arbeitet.
Man hat aber, wenn alle zwei nicht arbeiten, hat natürlich auch keiner was zum Verlieren.
Das ist das Gute. Einmal im Monat beim AMS anrufen und...
Mir, du wolltest einhaken.
Einhaken wollte ich nur, ob es mittlerweile nicht eine größere Verantwortung ist, für das Bestehen der Menschheit dadurch zu sorgen, dass man keine Kinder mehr kriegt, weil es Weiß gibt so, schon so viele Leute.
Da gibt es ein interessantes Kind in Indien, dieser Rechtsprozess, habt ihr von dem gehört, ein Kind, das dagegen klagt, das auf die Welt gekommen ist. Das
wird ja fantastisch.
Großartig, weil es in dieser Welt, wo ich schon Überbevölkerung herrscht, und in Indien, und das ist ein 12-jähriger Bub oder 13-jähriger, setzt sich auch, kann man alles googeln, wie man alles googeln kann. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, die Welt ist abgrund zu viele Kinder, in Indien sowieso nur Armut, keine Perspektive, keine Arbeit, nur Arbeitslosigkeit. Und der hat seine Eltern vor in einem indischen Gericht geklagt, dass er nicht auf die Welt kommen wollte. Oder dass er nicht, dass der das. Ein absurd nicht, das ist ein interessanter Gedanke eigentlich. Es gibt sogar Juristen in Indien, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, ob du ein Recht darauf hast, nicht geboren zu werden.
Fantastisch, finde ich großartig, natürlich. Der Oma Sasam ist entsetzt, weil...
Na, wie willst
Kinderort,
du?
Der lebt von den Jobs.
Der lebt ja von den Jobs.
Du wäre auf der geriatrischen Seite, hätte er eh nicht gesagt, na schrecklich.
Nein! Ich meine, das ist doch völlig absurd, weil ich frage mich, was genau soll der Richter im Falle, dass er sagt, die Eltern sind schuldig, tun?
Aber entschuldige, wer ist sonst schuldig, dass es mich gibt? Weil die zwei gepempert haben, gibt es mich.
Aber das ist
übrigens
doch das...
ein fantastischer Satz vom Roger Willemsen, Gott hab ihn selig, der ein fantastischer Schriftsteller und Philosoph.
Jeder Satz fantastisch. Also ich glaube, der hätte... Also der hat die Speisekarte fantastisch gelesen.
Ja. Das ist doch richtig, ja. Der hat gesagt, bei manchen Menschen, wenn man sie ansieht, glaubt man gar nicht, dass sie durch einen Akt der Liebe entstanden sind.
Großartig. Großartig. Ich kann
vom Kickl reden. Nein, aber natürlich sind die Eltern schuld an deiner Existenz. Es gäbe dich sonst nicht. Das heißt, es ist ein klarer Schuldspruch. Die Frage, was ist die Strafe?
Warum ist es ein Schuldspruch? Wer definiert da die Schuld?
Ja, hätten die zwei nicht miteinander geschlafen oder verhütet, gäbe es mich nicht.
Er sagt einfach, ich glaube, das ist das große Argument, ist es in der heutigen Zeit, ja, und man muss ja schon sagen, wir haben für diesen kleinen Planeten, vor allem mit der Art, wie wir mit diesem Planeten umgehen, sind wir viel zu viele Menschen. Entweder wir ändern den Umgang mit dem Planeten, das kann man ausschließen, glaube ich, weil auch wenn wir da in Europa oder in den westlichen Staaten sagen, wir würden jetzt verzichten, vier Fünftel der Weltbevölkerung haben bis jetzt nur verzichtet und wollen jetzt mal in den Konsum einsteigen. Das heißt, dieses ganze, diese Verzichtsdogma, was wir jetzt da versuchen zu predigen, das funktioniert in unseren Kreisen, aber es ist eine sehr abgehobene Debatte. Und wenn du das wirklich überlegst, ich kann mich noch erinnern, wie ich in Mumbai war, hatte ich so den Gedanken auf den Straßen, wir sind zu viele. Es waren dort Kinder auf der Straße, alle sind herumgelegen, es sind viel zu viele Autos, viel zu viele Menschen, viel zu viel Armut. das war alles bedingt durch diese Überbevölkerung für mich. Und ich glaube, dieser Puppe hat das auf diesen, natürlich kann man sagen, es ist satirisch zugespitzt, das ist aber für den nicht satirisch gemeint. Der hat gesagt, aber in einer Welt mit null Perspektive, mich auf die Welt zu setzen, ist ein Akt der Verantwortungslosigkeit. Und man hätte verhüten müssen, anstatt irgendwelchen religiösen Riten nachzukommen, dass wir hier ein weiteres Leben da auf die Welt setzen. Das finde ich einen wirklich spannenden Gedanken. Die Problematik ist, im Rechtssystem sagst du, es gibt immer eine Wandlung, dann also du führst das wieder zurück in den Urzustand, was natürlich bei einem Kind schwierig ist, weil du müsstest es zurück zu einem Spermium machen, was vielleicht technisch Einspruch. In 5 Jahren möglich ist, aber jetzt noch nicht.
Einspruch, du drehst die Zeit zurück zu dem Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal eine Fusion zwischen Ei- und Spermienzelle gegeben hat und du eine befruchtete Eizelle hast. Und jetzt ist mein Schuldspruch, er hätte sich ja nicht einnisten müssen.
Das Sperm ist schuld, eher das Sperm.
Ja, nein, das ist die befruchtete Eizelle. Ja, hätte sich nicht einnisten müssen.
Das Sperma ist schuld. Drum, Achtung, Wortwitz, drum Sperma's ein. So.
Ei.
Eine Frage möchte ich euch noch stellen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Sie haben sich im 17. Jahrhundert auf diesen Höfen folgende Frage gestellt. Bringt der Gesang einer schönen Frau einen Mann eher dazu, sich in sie zu verlieben, oder bringt ihr Weinen ihn eher dazu, mit ihrem Unglück Mitleid zu haben? Verlieben wir uns eher den schönen Gesang einer Frau, oder verlieben wir uns, weil wir mit ihrem Elend so ein Mitleid haben?
Ja, es gibt ja auch Gesang, der sehr weinerlich klingt. Also wo das eine, wo es beides sein, wo man sich nicht sicher ist. Was ist es gerade? Eine Oper oder...
Warum war Britney Spears so erfolgreich? Ja, richtig. Oh, baby, das war schon... Also ich glaube, es ist beides.
Ich glaube, es ist beides. Ja. Wenn beides aufeinander liegt, ist es am besten.
Ich meine, es ist... Ja... Hättest du gerne eine Frau, die ständig singt? Also ich habe zum Beispiel, ich denke mir...
Ich war oft mit Musical-Darstellerinnen zusammen früher. Mhm. Ich habe das oft erlebt in der Früh, dass ich keinen Wecker gebraucht habe, sondern mich zärtlich geweckt hat.
Und aber genau singen ist ja nicht, das genau eine ist singen, das andere ist einsingen und üben. Also einsingen und üben ist genauso was wie Melodika üben oder Blockflöte üben. Das ist
ja aber das ist das Problem, wenn du ein Partner bist von einer Sängerin, da bist du ja nicht bei den großen Arien dabei, richtig, sondern beim Einsingen. Richtig. Du hast den ganzen Tag einsingen und wenn sie das Haus verlässt, dann singt sie was gescheit. Aber bis dahin...
Ich nehme das Weinen,
du hast recht. Dabei und sie, in schönen Momenten...
Der nicht. Einzige, der nicht weiß, wie schön die Netrebko singt, ist ihr Mann. Alle anderen
nicht. Ja, der ist nur beim Einzigen. Der glaubt, der...
Du wobei, stimmt nicht, der steht ja mit dir auf der Bühne.
Ich verstehe das wirklich nicht. Anna, ich verstehe das nicht. Aber wurscht, wir freuen uns. Ja, schön.
Ganz kurze Frage. Soll eine geliebte Dame schweigen oder reden?
Worüber?
Da kannst du jetzt nur was Falsches sagen. Also ja. In meinem Fall...
ist zu schweigen...
Sie kann gerne die Eigenschaft der Gesprächigkeit mitbringen, es würde nur nichts bringen.
Ja, unbedingt reden. Ich glaube schon reden.
Ja.
Oder schweigen. Ja, dann hast
du das eigentlich verliebt man sich ja weder in Körperteile noch in irgendwelche aufgetragene Schminke oder Strapse oder sonst irgendwelche Dinge, sondern man verliebt sich ja in Gedanken in Wirklichkeit. Man verliebt sich in Gedanken, ich zumindest, verliebe mich in Gedanken, in Gespräche. Das Gespräch ist, also ich glaube, es geht gar nicht, dass man sich in jemanden verliebt, ohne mit diesem Menschen zu reden. Das geht gar
nicht. Glaube ich auch.
Das darf man auch nicht sagen, ist ja Diskriminierung.
Also in der Jugend kann ich mich schon, also darf ich euch was gestehen, das ist ein sehr intimer Podcast, zum Beispiel die Nadia Malet hat genau bei mir in der Siedlung gewohnt, in der Glanzingasse, dort wo ich war, und sie ist halt 3 Jahre älter als ich, und ich und ein weiterer Freund von mir waren in die Nadia Malet, wie sie 16 oder 17 war, und wir gerade 12 oder so, oder waren wir unsterblich in sie
verliebt.
Wirklich, weil die ist immer runtergegangen, die Glanzingasse, und wir haben gestritten, ich und dieser Freund, wer sie bekommen wird, obwohl keiner mit ihr nur ein einziges Wort gewechselt hat, war ja auch schon frauenfeindlich, wer wird sie bekommen, die hat uns nicht einmal eines Blickes gewechselt, ich glaube, die hat von unserer Existenz nie Bescheid gewusst, aber wir haben fast einen Raufhandel damit begonnen, wer eher mit ihr zusammen sein wird. Und ich war wirklich, und ich habe es auch der Nadja mal irgendwann gesagt, dass ich mit in jungen Jahren in sie verliebt war. Obwohl,
wie hat sie reagiert?
Sie?
Ja.
Na, null. Sie, also wie sie dann später reagiert, ja, da, ja. Hat sie gesagt, sie hat nur gesagt, ich bin ihr gar nicht aufgefallen. Also,
ja. Aber sie hat schon gewusst, dass du das bist.
Es ist immer auf der anderen Straßenseite. Ich kann mich daran erinnern, wir sind dann immer rüber auf die andere Straßenseite, dann hat sie gewechselt. Aber ohne uns zu beachten, sie hat gespürt, sie hat schon dann damals das Social Distancing begriffen, da hat sie noch nichts von Viren.
Ich finde zum Beispiel auch eine große Entwicklung der Menschheit ist, dass es das Nachsteigen nicht mehr gibt. Das kommt noch in den Theaterstücken vom Nestroy vor, dass Männer Frauen einfach nachgehen und ihr dann ein Brieflein zustecken mit der Adresse oder sie, dass man, das macht man einfach nicht. Aber auf der anderen Seite, was soll man sonst machen?
Ansteigen.
Also, was?
Ansteigen gibt es noch, oder?
Ja, ansteigen. Ja, aber ein Nachsteiger ist einer, der einen nachsteigt. Also der sozusagen wirklich ihr nachgeht, auch um zu schauen, und wo sie wohnt.
Aber was macht man dann?
Straße und verliebst dich instantan, es gilt ja auch für Frauen, verliebst dich instantan in jemanden.
Und verfolgst ihn dann quasi.
Ja. Darf man dann diese Person, darf man der dann nachgehen?
Ja, du kannst nämlich beim zweiten Mal, wenn du sie wieder zufällig das zweite Mal triffst, kannst du sagen, hey, hallo, ich weiß, wo du wohnst.
Ja, aber da wird man ja, das ist ja schon creepy.
Ja, das ist
es ist ja schon creepy, wenn man dauernd aufs Instagram-Account von irgendwelchen Leuten schaut.
Dann ist es schon was?
Creepy. Ist doch eigentlich.
Du meinst, wenn du dreimal auf dem Instagram-Account von einer schönen österreichischen Frau schaust, kann die Polizei an deiner Tür klopfen. Das sind sehr perverse. Das wird sicher kommen. Ich meine, es ist in Schweden ja so mittlerweile, dass man per App dem Geschlechtsakt zustimmen muss. Also da ist ja. Das würde ja in Schweden ein Drittel der Paare, in der Süddeutschen, gerade letzte Woche kam noch, war ein Großartikel, dass wirklich ganz viele junge Menschen auch verwenden, weil sie einfach keine Rechtsprozesse, weil es so viele Prozesse gegeben hat. Da gibt es ein eigenes App dafür und da machen beide einen Hackerl oder gibt also eine digitale Unterschrift. Ich hab mir gedacht, zum Beispiel, die sexuelle Form des Quickies wird damit aussterben, weil da musst du vor dem Quickie das Handy aufladen, weil es angestellt ist, dann funktioniert das App nicht, dann musst du ein Update machen, also bis du in die Hapfen kommst. Also ja. Schlafen beide, nehmen ein vollgeladenes Handy ein und das war's.
Da musst du im Hospitalien mindestens am Wochenende buchen.
Aber es gibt sicher akustische Unterstützung, Klaus, dass du dann entweder ein Juhui oder ein Au, so wie bei ICQ.
Das ist schon interessant, das ist ein zeitgeschichtliches Phänomen, wie verkompliziert die Sache geworden ist. Ich habe manchmal große Befürchtung, das Verhältnis Männer und Frauen ist ohne vielen Regeln schon sehr schwierig gewesen. Und viele Regeln von denen sind ja richtig. Ich verstehe, kann ja vieles nachvollziehen. Nur ich habe das Gefühl, dass wir beide Seiten immer unsicherer werden. Also irgendwann wirst du, wenn du mit einer Frau im Bus sitzt, als Mann, wirst du irgendwann unsicher werden, obwohl du ihr gar nichts Böses willst. Also weil immer ich wieder...
Glaube, ja. Ich glaube, es ist ein Zeichen, komplizierte Gesetze, ganz kompliziert. Es ist ja überhaupt, unser Rechtssystem ist extrem kompliziert und sehr genau und auf alle möglichen Details ausgebreitet. Und so ein hohes, kompliziertes Rechtssystem ist immer Zeichen einer sehr hohen Zivilisation. Ja. Und bis jetzt hat es dann immer so noch 40, 50 Jahre gedauert, bis diese Zivilisation dann zusammengebrochen ist. Also Dekadenz, wir kaufen uns ganz feine Schokolade, die von Coca-Bohnen, die mit dem Flugzeug hergekommen sind, und ganz komplizierte Gesetze war bis jetzt bei den Römern zum Beispiel und bei anderen großen Imperien immer der Beginn vom Untergang der Zivilisation.
Das heißt, das ist aber ein schöner Gedanke, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mit einer Frau gemeinsam per App mir ausmache, dass wir zum Geschlechtsakt jetzt gerade also beide zustimmen und gleichzeitig wir kurz vorhin eine Zotter Bio-Schokolade beißen, weiß ich bin gerade in einem Moment des kulturellen Niedergangs. Da? Ja.
Genau.
Das ist ein Hammer. Schöner Gedanke. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ja, aber das ist, da hast du völlig recht. Römer, Ägypter, das stimmt wirklich. Also, ja. Na gut, jetzt könnte man einwenden, was man als Gegenargument bringen kann, ist, setzt sich die Geschichte immer so fort. Also ist immer alles, was früher so war, ist das linear. Wenn früher Hochkulturen eingegangen sind in ihrer eigenen Dekadenz, muss das für unsere heutige Zeit auch gelten. Das ist halt...
Das ist eine große Frage, ob es historische Gesetze sowie Naturgesetze gibt.
Ja.
Aber ja, da gibt es gewisse
trotzdem, Dinge. Bitte? Zum Naturwissenschaftlichen, habt ihr ja schon einmal medizinische Aufklärungsbögen gesehen oder unterschrieben?
Ich habe es mir nie durchgelesen.
Das wollte ich gerade wissen. Wie sinnvoll haltet ihr das? Weil das ist das, woran ich im medizinischen Alltag oft wirklich scheitere. Weil wenn du gemäß des medizinischen Aufklärungsbogens, was du tust, aufklärst, klärst du gleichwertig ganz, ganz viele Sachen auf, die jemals irgendwo aufgetreten sind.
Ja, ja.
Und verlierst den Fokus des Wesentlichen. Deswegen, ich glaube auch, dass ich übersetze es jetzt von der Medizin auf die Gesetzgebung, dass du in ganz, ganz vielen Gesetzen so viele Feinheiten hast, dass du die wesentlichen Sachen oft gar nicht so genau und so gut regulieren kannst durch die vielen Hintertürteln, die es jetzt gibt. Und jeder findet sich für das, was er braucht, irgendein Hintertürtel, weil in irgendein Gesetz geht es.
Ja, mir ist bei solchen Sachen, wenn mir eine Ärztin oder ein Arzt sowas vorlegt, ich lese es gar nicht, ich unterschreibe das und ich sage, was glaubst du, wie gefährlich ist? Und sage ich, es ist überhaupt nicht gefährlich, es könnte was passieren, aber das ist so selten, das reicht mir.
Ja.
Das, weil ich verlasse mich ja auch drauf, das Publikum verlässt sich ja auch drauf, dass ich sage, es kaufen Sie nach Karten, das wird schon lustig.
Ja. Ich finde ja.
Ich lasse die Leute im Theater vorher auch nicht unterschreiben, es
das wird lustig,
alles ein dramaturgischer Plotpoint nicht verständlich ist und so.
Es geht ja im Kern zu das Thema, was ihr da ansprecht, ist, finde ich, Vertrauen. Und es gibt die Formulierung, es gibt zwei Formulierungen, Vertrauen auf Verdacht, dass man einfach vertraut, also auf positiven Verdacht. Ja.
Das nennt man Religion.
Wie bitte?
Das nennt man Religion.
Nein, aber ich kann auch in Menschen vertrauen. Also ich finde, ja, ich vertraue zum Beispiel wirklich ganz schnell Menschen, weil ich habe mal einen Satz gelesen, der hat mich für viele Jahre geprägt und prägt mich bis heute. Vertrauen heißt Komplexitätsreduktion. Das ist eigentlich für dich ein unglaublicher Gewinn. Ich habe zum Beispiel, wenn wir Haus gebaut haben oder so, ich habe den Leuten einfach geglaubt. Ich habe mir ganz schnell mit mir ausgemacht, ich werde sie wahnsinnig wenig kontrollieren. Ich werde ihnen einfach allen einmal sagen, ich vertraue ihnen. Ich vertraue auf das Angebot, ich bin ein ganz schlechter Verhandler, es wird schon passen. Ich lasse sich 15 Angebote, ich werde nicht jeden Tag da sein, um sie kontrollieren. Und ich hoffe, dass sie das Vertrauen nicht missbrauchen. Und man hat halt dann 15 Handwerker, von diesen 15 Handwerkern wird einer dieses Vertrauen missbraucht haben. Aber ich denke mir, diesen Gewinn, den ich menschlich und auch zeiteffizienzmäßig durch diese Vertrauen mit den 14 anderen habe, kann das kompensieren, was ich mit dem einen verloren habe. Das ist meine Theorie in ganz vielen Punkten und ich glaube wirklich, dass ich versuche ständig Leuten, also deswegen mit so Verträgen kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Ich glaube, wenn man vertraut in 100, von 100 Fällen in 99 geht es gut, in einem geht es schlecht, da kann man sagen, das steht eh vor Gericht, aber ich finde, der Lebensqualitätsgewinn, den diese 99 Fälle hatten, ist so groß, das zahlt sich nicht aus, da ständig mit Misstrauen zu begehen. Da bin ich ganz fest, ich bin selten einer festen Überzeugung, aber da bin ich wirklich einer festen Überzeugung.
Sehr schön. Also eine sehr schöne Sichtweise, die, glaube ich, wahnsinnig glücklich macht, wenn du das nämlich kannst und sagst, ich vertraue.
Das habe ich nicht immer können. Ich habe sehr viel misstraut, aber ich habe dann irgendwann behirnt, das ist falsch. Ist falsch. Es wird dich schon erlegen, aber es wird dich auch einer legen, wenn du ihn kontrollierst. Ich glaube, da legt er sich sogar noch mehr, da kriegt er sogar Lust drauf, wie mache ich es. Ich glaube nämlich, da wirklich ganz gute Menschen, jetzt vergesse ich das Buch, was wir beide sehr schätzen hier, was wir gelesen haben über das gute Menschen.
Im Grunde gut.
Ich glaube, wenn man an das appelliert von Menschen, so ein Menschenbild habe ich noch immer, vielleicht ähnliches auch mit 80, aber noch nicht, dann glaube ich, dass man ihm bei ihm auch das zum Köcheln bringt. Das nicht die Wut, sondern das Gute. Ich glaube wirklich, dass das bei ganz vielen Menschen passiert. Und das lasse ich mir auch nicht von diesen ganzen kulturpessimistischen Journalisten nehmen, wie schlecht der Mensch ist und wie schlecht der Politiker und wie schlecht der Wirtschaftstreibende und all das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht, ja.
Genauso wie Glück eine Sichtweise ist, glaube ich auch, dass du kannst, verschiedene Menschen werden über genau die gleiche Situation glücklich oder schrecklich traurig sein. Zufrieden sein oder völlig unzufrieden.
Wenn du jemanden überfällst und ausraubst, bist du glücklich, weil du sein Geld hast und er ist traurig und unglücklich. Dasselbe
gleiche Situation.
Gleiche Situation und zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen. Das Vertrauen, ich glaube, das ist das Tröstende. Wir wurden gerügt, weil wir tröstende Worte vergessen habe.
Ach, die haben wir vergessen.
Ich habe nichts vorbereitet. Nein, ich habe auch nichts, aber vielleicht kann man wirklich auf das mit dem Vertrauen, was der Nier gerade sagen will, das bitte.
Ja, das ist das Tröstende, dass man sich sicher sein kann, dass das Vertrauen zum Großteil nicht enttäuscht wird. Dass man Vertrauen ins Leben haben kann, Vertrauen in seine eigene Kreativität, Vertrauen in seine eigene Kraft und auch Vertrauen haben kann in das Gespür, das man hat und auch in andere Menschen. Im Großteil der Fälle wird dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Das ist das Tröstende. Vertrauen wir mehr. Wo ist unser Urvertrauen hin, dass im Prinzip wird das alles gut ausgehen?
Das finde ich eine schöne Aufgabe für uns.
Oder man sagt, Vertrauen ist gut, noch mehr Vertrauen ist besser.
Noch mehr Vertrauen ist
besser. Vertrauen ist gut, noch mehr Vertrauen ist besser. Richtig. Aber das ist doch eine schöne Aufgabe. Nehmen wir uns die kommende Woche vor, auf das Vertrauen, das wir in Sachen setzen, in Menschen setzen, zu schauen und reden nächste Woche drüber.
Entschuldige, Oma, da muss ich kurz Einspruch sagen. Das klingt wie der Abschlusssatz beim Gottesdienst, bevor er sagt, geht hin in Frieden.
Und wir ich hätte doch gesagt, wir werfen uns einen Wollknäuel zu und jeder stellt sich mit einem kurzen Satz vor.
Das ist ja kein Seminar, das ist ein Podcast.
Wir treffen nächste Woche und schauen jeder, wie sie mit dem Vertrauen gegangen ist.
Ich habe auch schon ein Projekt. Ich vertraue darauf, dass ich nächste Woche wieder ein Kilo mehr haben werde.
Ich vertraue keinen gratis mitgelieferten Getränken mehr,
drauf, die
mit
dem Essen
mitgeliefert werden. Das war ekelhaft.
Was war ekelhaft?
Ich hab vertraut, wenn ich was gratis dazu geliefert bekomme, Milkis, erfrischender Geschmack von Milch und Joghurt, dann wird es gut sein. Aber es ist das Ekelhafteste.
Es ist wirklich grausig.
Schaut mal, ich versuche jetzt wirklich das Gesicht nicht zu verziehen.
Trinkst Eggs aus. Trinkst Eggs aus. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Bleibst. Was ist das? Das ist ein Ayran aufgespritzter von Halben, oder was?
Es ist süß, salzig, sauer und bitter. Ich glaube, es ist ein Corona-Test.
Das ist der Corona-Test. Also zum Abschluss, wir sind schon bei 46 Minuten heute. Zum Abschluss
jetzt habe ich den Titel auch jetzt wieder verhunzt, leider, oder?
Der Titel war, im Grunde ist die Liebe... Im Grunde ist die Liebe scheiße. Nein, was war der Titel? Die Beleidigung...
Die Beleidigung ist die Klammer der Liebe.
Beleidigung ist die Klammer der Liebe. Ja. Zum Abschluss möchte ich euch noch was zeigen. Nächste Woche habe ich mit euch ein Quiz vor.
Oh.
Und zwar habe ich in der Wollzeile in einem Geschäft, da kann man so Spiele kaufen, und da habe ich das Spiel gefunden, das mich glücklich macht. Was steht denn da drauf?
Wem gehört der Haufen?
Das ist ein Scheiße-Memory. Also du hast tatsächlich, hast du hier das Gaxi, ja? Ja. Und dann musst du dir merken, das ist ein Hundehaufen.
Ah.
Ja? Jetzt können wir das natürlich als Memory nicht spielen. Jetzt mit euch ein Quiz. Ich werde das, und dann habe ich gleich was, hier habe ich gleich was.
Also ich werde da... Alle Zuschauer sind im Moment dankbar, dass es kein Geruchspodcast ist.
Pass auf, ich werde unten den Namen, von wem, welches Tier scheißt so?
Maus.
Nein.
Der Mensch nach einem Chili con Carne.
Nein, die Auflösung, meine Damen und Herren, gibt es in der nächsten Folge von unserem Podcast. Alles außer Corona. Wir verabschieden uns herzlichst. Das war die Folge Beleidigung ist die Klammer der Liebe. Es verabschieden sich der hüpfende Oma Sarsam.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Der stillsitzende Klaus Eckel, der auch hüpfende.
Schönen Abend aus Niederösterreich.
Und ich wünsche auch alles Gute aus Beirut. Tschüss.